Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
27 Jahre hat's gedauert und jetzt ist es soweit. Stephen Kings Horrorklassiker S kommt zurück. Ab Donnerstag erstmals direkt im Kino und nicht wie damals 1990 im Fernsehen. Mag manch einer nicht mehr wissen, war aber damals tatsächlich kein Kinofilm, sondern ein Fernseh-Zweiteiler. Wir gucken rein und vergleichen alt mit neu und bleiben sogar ein bisschen beim Thema Fernsehen. In Berlin sind nämlich in diesen Tagen die Dreharbeiten zu Kudamm 59 zu Ende gegangen. Es ist die Fortsetzung des sehr erfolgreichen 50er Jahre Rock'n'Roll-Dreiteilers Kudamm 56 und ich habe mich für euch mit den zwei Hauptdarstellern Sonja Gerhardt und Tristan Pütter noch ebenso am Set getroffen, bevor die da alles dicht gemacht haben. Hört ihr heute Abend. Genau wie die Antwort auf die Frage, ob und wenn ja, was die neue Star Trek Serie Discovery kann. Seit gestern gibt es die ersten zwei Folgen auf Netflix. Dazu habe ich noch Anna Wollner für euch mit den Film-News der Woche. Also Vorhang auf, Bühne frei und herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Na, erinnert ihr euch an diesen kleinen Jungen, Georgie? Den, der mit Hilfe seines großen Bruders Billy ein niedliches kleines Papierboot faltet. Der dann damit rausgeht vors Haus. In dieser kleinen Stadt Derry im Bundesstaat Maine. Genau als es so doll regnet und schon leicht dämmert. Der dann sein kleines Papierboot in den Rinnstein setzt, in dem das Wasser so schön fließt. Erinnert ihr euch an das Boot, das immer schneller wird und schneller und Georgie gar nicht so schnell hinterherrennen kann? Auch nicht, als das Boot genau auf den Gully zuschwimmt und darin verschwindet.
Hallo, Georgie. Was für ein schönes Boot. Willst du es wieder haben?
Ja, bitte.
Du siehst aus wie ein braver Junge. Willst du auch einen Ballon, Georgie?
Ich darf eigentlich nichts von Leuten annehmen, die ich nicht kenne.
Oh, nun, ich bin Pennywise, der tanzende Clown.
Da sitzt doch tatsächlich ein Clown im Gully. Der sieht ganz freundlich aus. Und er sagt, er will Georgie helfen und ihm sein Papierschiffchen wiedergeben. Er muss ihm nur seine kleine Hand entgegenstrecken. Ganz langsam in den Gully.
Ah! Hallo, Georgie.
So war das schon 1990 im Zweiteiler von S, im Fernseh-Zweiteiler von S. Und jetzt haben wir den Stephen King-Horror-Klassiker schlechthin zum ersten Mal direkt auf der ganz großen Leinwand im Kino. Ab Donnerstag ist dann nicht mehr Tim Curry der gruseligste Horrorclown der Filmgeschichte, sondern wird abgelöst von Bill Skarsgård, den man vor lauter CGI hier fast aber gar nicht erkennt. Dazu später mehr. Georgie ist auf jeden Fall weg, im Gully verschwunden und danach passiert von der Story her im Wesentlichen das, was schon 1990 im Fernsehen passiert ist. Georgies Bruder Billy und dessen Outsider-Freunde, die sich selbst die Loser-Gang nennen, machen sich auf die Suche nach Georgie und stellen fest, dass auch noch andere Kinder in Derry verschwunden sind.
Mein Großvater denkt, die Stadt ist verflucht. Er sagt, der Grund für all das Schlimme, das in der Stadt passiert, wäre ein Ding. Etwas Böses, das sich von den Einwohnern von Derry ernährt. Wir alle haben vor irgendwas Angst.
Tja, da hast du recht.
Wieso? Wovor hast du denn Angst?
Vor Clowns.
Und der Horror geht dann so richtig los, als nicht einem, sondern allen aus der Gang. Eben genau dieser merkwürdige Clown Pennywise erscheint und zwar nicht in der Kindergeburtstagsversion mit Spritzblume am Revers, sondern eher in Form der übelsten Horrorgestalten, die man sich so vorstellen kann. Ich will die Story gar nicht zu breit treten, denn die Fans auf der einen Seite kennen sie eh und wer sie nicht kennt, will sich ja vielleicht auch noch überraschen lassen. Was ihr aber wissen müsst ist, ihr kriegt am Donnerstag im Film nicht alles zu sehen. Das Buch hat, glaube ich, so um die 1300 Seiten. Der TV-Zweiteiler damals war deutlich über 3 Stunden lang, denn die Kinder, die das Pennywise-Massaker überleben, die werden dann auch noch erwachsen und müssen sich als Erwachsene dem Horrorclown dann auch nochmal stellen. Und in dem Film, den ihr ab übermorgen im Kino seht, ist genau an der Stelle Schluss, bevor aus den Kindern Erwachsene werden. Der dann anschließende zweite Teil kommt auch ins Kino, allerdings erst in 2 Jahren, 2019. Muss man als Fan also wirklich ein bisschen Geduld haben. Das haben die nicht wie manchmal sonst am Stück gedreht, sondern vermutlich wollte man, da ist jetzt meine Intention, erstmal sehen, wie diese erste Neuauflage im Kino überhaupt funktioniert. So nach dem Motto, wenn das Ding genug Geld verdient, dann machen wir Teil 2. Aber trotzdem, was ihr in den allein schon 2,25 Stunden dieses ersten Teils ab Donnerstag seht, das ist Horror wirklich vom Allerfeinsten. Ich hatte eben gesagt, man erkennt Pennywise-Darsteller Bill Skarsgård kaum noch. Das liegt einfach daran, dass der heute nicht mehr wie ein als Clown verkleideter Mensch aussieht, wie es bei Tim Curry 1990 durchaus noch der Fall war, so mit aufgesetzter Clownsmaske und Schminke und spitzen Plastik-Kunstzähnen in den Kunstszenen. Dieser Pennywise heute sieht dank CGI von vornherein wie so ein echt komplettes Clownwesen aus. Und zwar egal, ob er in der freundlichen Ausgabe erscheint oder eben als Horrorclown. Und das gemixt mit perfekten Drehorten, die das Team gefunden hat, und mit einem sehr guten Cast. Das ergibt so einen ganz perfiden Realismus. Obwohl an diesem Clown viel Animation dran ist, wirkt es wie komplett echter Horror. Das macht's besonders gruselig. Ihr kennt das, wenn man sich in so Schockerfilmen so ein paar Mal wirklich echt übel erschreckt, weil man es dann doch nicht hat kommen sehen. Das passiert in dieser Neuauflage von S in manchen Filmabschnitten so alle 3 bis 5 Minuten. Sounds und Effekte in perfektem Einklang. Wer sich wirklich richtig gerne erschreckt und dann die nächsten kommenden Tage bei Licht und mit einem Auge immer auf den Schlafzimmerschrank gerichtet schlafen gehen möchte, der kann da ab Donnerstag sehr gut reingehen.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Das war eine abgefahrene Situation gestern, von der ich euch gerne erzählen würde. Ich hatte gestern einen vereinbarten Interviewtermin mit Josephine Preuß und mit Jörg Schütt auf. Das sind die beiden Hauptdarsteller aus einer deutschen Komödie, die in 2 Wochen bei uns startet. Vorwärts immer. Sehr gute Komödie, über die ich sehr gerne sehr viel gelacht habe. Und gestern war also dieser Interviewtermin, um die beiden Hauptdarsteller zu treffen. Und was sich ergeben hat, ist einfach folgende Situation, dass natürlich auch in der Film- und Serienwelt, zumindest in der deutschen Film- und Serienwelt, gestern an diesem Montag Tag 1 nach der Bundestagswahl war. Ein Thema, an dem niemand vorbeigekommen ist, selbstverständlich auch Schauspieler nicht. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten, diesen Einstieg ins Gespräch mit Josephine Preuß, der sich tatsächlich einfach so ergeben hat an diesem denkwürdigen ersten Tag nach einer Wahl, die nun auch uns Rechtspopulisten in unserem größten nationalen Volksvertretergremium, dem Bundestag, beschert hat. Das hier ist also das, was wir besprochen haben.
Es ist interessant, egal wo man heute hinkommt. Jeder macht ein Gesicht mit großen Fragezeichen drüber und eigentlich hat jeder eine ziemlich runzlige Stirn. Wie hast du diesen Abend gestern erlebt?
Ich bin zutiefst schockiert. Ich bin traurig, entsetzt, wütend. Mir fehlen die Worte. Ich habe Angst, dass meine Kinder und Kindeskinder später einen vorhalten, dass wir wieder die erste Generation sind, die es zugelassen haben, dass Rechte in den Bundestag kommen. Ich finde schon, wir können uns das Datum gestern echt in den Kalender markieren. Das ist der Anfang von was ganz, ganz schlimm. Und ich habe Angst vor dem Ton, der jetzt herrschen wird. Ich habe Angst vor den Reaktionen auf den Straßen. Ich habe aber genauso Angst, was jetzt im Bundestag passiert. Ich habe Angst, dass es ein Trump-Ton wird. Und jeder weiß, was ich meine mit Trump-Ton. Wir leben die letzten 2, 3 Jahre schon mit so viel Hass und Hetze. Und es wird schlimmer. Und ich habe Angst. Und ich will uns jetzt bitte motivieren, dass wir Hand in Hand und zusammen mit ganz viel Liebe gegen den Hass vorgehen. Und das braucht jetzt 4 Jahre.
Ich fand es vor allen Dingen so erstaunlich, im Nachhinein betrachtet, dass im Vorfeld sich ganz viele Menschen wie du auch hingestellt haben und wirklich geworben haben, zur Wahl zu gehen und dass das wichtig ist. Und eigentlich habe ich dann gedacht, sollte man das doch verstanden haben. Und dann gucken wir wieder zurück auf eine Wahlbeteiligung von, naja gut, 5% mehr, knapp 76 anstatt
71. Das sind viel zu viele, die trotzdem zu Hause geblieben sind. Ja. Und das ist das, was fehlt. Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben das Glück, noch in einer Demokratie zu leben. Und zur Demokratie gehört, man kann zur Wahl gehen, du wirst aber nicht gezwungen. Was ich mir nur gewünscht hätte, es geht ja gar nicht darum, ein Kreuz auf dem Stimmzettel zu machen. Mir geht es um die Stimmen, die verfallen und somit prozentual einfach mehr zu den Rechten gezählt wurde. Ich konnte und kann immer nur im Vorfeld dazu aufrufen, zu sagen, lasst eure Stimme nicht verfallen. Schreibt auf dem Wahlzettel nochmal unten Horst Schlemmer Partei. Kreuzt alles an, kreuzt gar nichts an. Das ist jetzt zu spät. Das ist zu spät. Schade. Weil das sind dann genau die Leute, die meckern und sagen werden, siehst du, hat ja eh nichts gebracht. Ja.
Und es deutet hin auf 25% aller Wahlberechtigten, denen das ganz offenbar vollkommen egal ist, wer da wo in welchem Bundestag sitzt und Stimmung macht. Auch das haben wir nun gestern Abend im Fernsehen zu Genüge miterleben dürfen vor laufenden Kameras. Es sind ja nicht mal mehr nur noch die vermeintlichen Bierzeltreden, wo besagte Bernd Höckes oder wer auch immer glauben, sie wären ausschließlich unter ihresgleichen. Dinge, die dann nach außen kommen, sondern mittlerweile vor laufenden öffentlich-rechtlichen Kameras, in die zur Jagd geblasen wird und zu einem Zurückholen des Volkes. Ganz entsetzlich. Noch dazu eine wirklich krasse Verschiebung Ost-West. In den gesamt neuen Bundesländern die AfD zweitstärkste Partei, in Sachsen sogar stärkste Partei. Sind das Nachwehen immer noch eine Unzufriedenheit? Ist es wirklich dieses oftmals zitierte, man hat die Menschen im Osten der Republik vergessen, nicht genug an die Hand genommen nach der Wende? Woher kommt dieses krasse Gefälle?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass es auch unsere Wahl jetzt eher wie in Amerika nicht eine Wahl für jemanden war, sondern gegen. Mhm. Ich finde es gefährlich. Das ist eine Art von Stillhalten. Es ist eine Art von Ignoranz. Und es tut weh. Es wird Europa wehtun. Es wird uns wehtun. Ich kann nur hoffen, dass wir da irgendwie wenigstens 4 Jahre gut drüber hinwegkommen, bei allem, was jetzt passieren wird. Und das wird heute schon richtig losgehen im Bundestag.
Eine ziemlich schockierte Josephine Preuß gestern am Tag nach der Bundestagswahl, also auch unter Schauspielern, wie könnte es anders sein, ist diese Wahl und dieses Wahlergebnis nicht vollkommen folgenlos geblieben. Das musste raus, das sollte raus und das durfte auch an dieser Stelle raus. In 2 Wochen sprechen wir dann mit Josephine und mit dem männlichen Hauptdarsteller Jörg Schütt auf über den Film, zu dem wir uns getroffen haben, Vorwärts immer. Ihr könnt euch bis dahin gerne schon mal die Trailer angucken zum Film, denn im Gegensatz zum Ergebnis der Bundestagswahl sind diese Trailer sehr lustig.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Letztes Frühjahr gab es im Fernsehen einen ziemlichen Überraschungserfolg. Kudamm 56 im ZDF. Endlich mal wieder ein eigenproduzierter Fernsehfilm, der tatsächlich so gar nichts von Inga Lindström hatte. War bei mir tatsächlich auch erstmal so eine Nummer von, ja, wird gerade viel drüber geredet. Guck ich mal rein, also wenigstens kurz. So, was ist passiert? Ich habe kurz reingeguckt und am Ende des dritten Teils dann wieder aufgehört mit kurz reingucken. Wirklich sehr gut gemachte Story über einen Frauenhaushalt im Nachkriegs-Berlin der 50er Jahre. Die Mutter gespielt von Claudia Michelsen, die Töchter gespielt von Maria Ehrlich, Emilia Schüle und Sonja Gerhardt. Die Mutter hat eine Tanzschule am Berliner Kudamm, alles so super bieder, nur Walzer und Standards. Die jungen Töchter wollen aber den Krieg einfach hinter sich lassen und wollen Elvis und Rock'n'Roll und Minis anstatt Walzer tanzen in bodenlangen Faltenröcken. Also Generationenkonflikt vom Feinsten. Alles dabei sehr intrigant. Männer, die teilweise wie Vieh mit jungen Frauen umgehen und die sich trotzdem nicht unterkriegen lassen. Und das alles aber auch noch gedeckelt von dieser Monstermutter. War ein Riesenerfolg im letzten Frühjahr, wie gesagt. Und zwar interessanterweise durch alle Altersgruppen. Das ist ja auch nicht so gewöhnlich für einen ZDF-Film oder Mehrteiler. Also wurde entschieden,
drehen wir das 50er-Jahre-Tanzdrama doch eine Runde weiter. Und vor wenigen Tagen sind nun also die Dreharbeiten für Kudamm 59 in Berlin zu Ende gegangen. Gleich hinter der Deutschen Oper haben die gedreht übrigens. So, da konnte ich kurz vor Drehschluss nochmal für uns vorbeifahren und mit den beiden Hauptdarstellern Sonja Gerhardt und Tristan Pütter sprechen. Voilà.
Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova am Set von Kudamm 59 mit zwei der Hauptdarsteller der Serie, mit Sonja Gerhardt und Tristan Pütter. Hallo, grüß euch.
Hallo.
Hallo.
Wie geht's?
Danke, gut. Ich stelle mir euch beide gerade vor, wie ihr so nach Kudamm 56 gedacht habt. Ah, super, die Schinderei vorbei, das tägliche harte Training und dann Pustekuchen, oder?
Ja, wir hatten ja erstmal ein Jahr Pause, ne? Oder zwei Jahre Pause. Wieder die Speckröllchen anzusetzen und uns auf der Couch auszuruhen, um dann ins Training wieder einsteigen zu können. Wir mussten auch nicht so viel trainieren wie beim letzten Mal.
Nee, das stimmt, weil alles schon drin war. Ja, also ich habe mich eigentlich gefreut, dass wir weiter drehen. Ich habe mich sehr gefreut und dann irgendwann kam, was war das? Dann irgendwann kamen die Bücher und dann haben wir angefangen zu trainieren und dann zu drehen.
Ja. Sonja, du warst vor, ich glaube, 3 Jahren Gast bei uns in der Sendung, damals zu Dessau Dancers.
Ja.
Da hast du auch schon wahnsinnig viel tanzen müssen, dir Breakdancen drauf schaffen müssen. Diesmal war es der Rock'n'Roll. So du und Tanzen, irgendwie ist es das, oder?
Ja, ich liebe es zu tanzen. Ich habe ja auch im Friedrichstadtpalast 11 Jahre getanzt.
Wirklich?
Kinderensemble.
Ensemble. Ja, wirklich? Das hätte ich aber gerne gesehen. Da gibt es bestimmt auch so Videos und so Zeug.
Nein, da gibt es gar
Sollte man auf YouTube, kann man das finden?
Nee, definitiv nicht.
Okay.
Genau, und daher, also tanzen ist auf jeden Fall irgendwie Teil von mir. Und da bin ich natürlich froh, dass es auch beim Film irgendwie eingesetzt werden kann.
Jetzt seid ihr maßgeblich daran beteiligt, Emilia natürlich auch noch, Sabine nicht zu vergessen, also junge Schauspieler, dass sich auch für eine 50er-Jahre-Serie wiederum junge Zuschauer entscheiden. Also normalerweise ZDF-Fernsehfilm, da reden wir so von 50, 55 plus. Wie fühlt sich das an, da jetzt auch mit so einer Rock'n'Roll-Serie jüngere Leute tatsächlich vor die Glotze zu holen?
Also ich bin
Tristan
stolz drauf.
Ist ja nicht mehr so jung.
Ey, was soll das? Okay, es stimmt.
Nein,
tatsächlich.
Nein, das war ein Scherz. Tristan ist auf jeden Fall noch jung.
37.
Ist halt die Frage, ab wann man alt ist. Ne?
Nee, also ich finde es super, dass wir...
Er ist auf jeden Fall noch jung.
Sonja findet, du bist noch jung.
Das freut mich. Ich fühle mich auch neben ihr noch viel jünger, weil sie ist einfach schon so...
Nee, ich bin einfach noch nicht so.
Wollen wir die
so
Frage
reif.
Beantworten
ja,
kurz?
Sorry, okay. Ja.
Also ich freue mich total, dass wir den Altersdurchschnitt vielleicht ein bisschen senken und viele junge Zuschauer auch hier einschalten bei Kudamm. 56 und jetzt 59 und dann 84.
Wie es auch weitergeht. Ja. Aber nee, was einfach auch schön ist, dass, ich meine, das ist ja auch eine Zeit, ich wusste, als ich die Bücher bekommen habe, wusste ich selber auch noch gar nicht so viel über die Emanzipation der Frau in den 50er Jahren. Und es ist natürlich schön, dass ich habe viel gelernt bei Kudamm 56, wie jetzt auch 59. Und ich finde es schön, dass die jüngere Generation oder junge Menschen jetzt auch über die Zeit wieder etwas erfahren.
Ich finde es schön, dass du das ansprichst. Wenn man sich mit so einer Rolle dann intensiv und damit ja auch mit der Zeit, in der es spielt, beschäftigen muss, wie ist denn das so von der Gefühlslage her? Überwiegt dann so ein Gefühl von Wut über die Situation, der Frauen damals ganz oft ausgesetzt waren, oder eher eine Freude darüber, dass sich in den letzten 60 Jahren doch einiges geändert hat?
Also ich freue mich eher darüber, dass ich jetzt dass ich jetzt in den 60 Jahren auf jeden Fall was geändert hat. Also darüber freue ich mich. Und andererseits macht es mich natürlich auch wütend, was aber für die Rolle super ist, dass es früher nicht so war und dass die Frauen wirklich unterdrückt wurden, wo man sich halt immer wieder fragt, warum war es so? Also wie ist es auch dazu gekommen? Ne? Und es ist noch nicht mal viel Zeit. 60 Jahre ist wirklich so kurz.
Ja, hoffentlich geht das weiter und dann wird es tatsächlich irgendwann eine Gleichberechtigung, Gleichstellung, ja. Equal Pay und sowas geben. Ja? Also ich meine, es ist ja, zwar hat sich viel getan, aber da ist noch, denke ich, viel Luft nach oben.
Ja.
Ich sag, Future is female.
Was könnt ihr denn, ohne was zu spoilern, vielleicht verraten über eure Charakterentwicklung? Nur so einen kleinen Appetizer, der inhaltlich vielleicht nichts verrät, nur so, wie sich eine Rolle nochmal auch verändern kann in der neuen Staffel.
Also Freddy geht noch mehr als in den ersten 3 Teilen durch Höhen und Tiefen und ich glaube, das wird eine Achterbahnfahrt mit dem Jungen.
Das Gleiche kann ich eigentlich auch nur sagen. Das geht auch bei Monika so. Also es ist, sie steht vor vielen Herausforderungen, die sie gut meistert, würde ich sagen.
Dann freuen wir uns sehr, euch dabei zuzuschauen. Im Frühjahr 2018 geht es weiter mit Kudamm 59. Vielen Dank, Sonja Gerhardt.
Danke auch.
Vielen Dank, Tristan Pütter.
Vielen, vielen Dank.
Und viel Spaß noch am Set.
Yes. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Frau Wollner, bitte Kasse 4. Die News sind alle.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Noch nicht gestartet und schon fortgesetzt. Am Donnerstag, das ist übermorgen, startet die neueste Verfilmung von Stephen Kings Horrorklassiker S in unseren Kinos. Das habt ihr heute Abend schon mitbekommen. Und obwohl der Film also bei uns noch gar nicht mal raus ist, steht jetzt schon der Starttermin für die Fortsetzung fest. S2 kommt am 6. September 2019 hinterher, berichten die Kollegen von Deadline. Die Fortsetzung zeigt uns dann, wie die erwachsen gewordenen Kinder erneut den Kampf mit Horrorclown Pennywise aufnehmen. Anders als im Fernsehzweiteiler von 1990 liegen hier also nun satte 2 Jahre zwischen den Teilen des Buches. Über den Cast ist bisher nur bekannt, dass Andy Muschietti wieder Regie führen und Bill Skarsgård wieder Pennywise spielen wird. Jessica Chastain soll als erwachsene Version der rothaarigen Beverly die Wunschkandidatin sein. Das Drehbuch zu S2 soll Anfang 2018 fertig werden. Die Dreharbeiten dann Mitte bis Ende des Jahres beginnen. Bryan Cranston auf Videospielkurs. Es ist noch nicht lange her, da wollte uns neu Spider-Man Tom Holland nichts, aber auch gar nichts zu seiner möglichen Rolle in einer Uncharted-Verfilmung erzählen. Mittlerweile wissen wir, dass der Spinnenmann die Rolle des jungen Abenteurers Nathan Drake in der Videospieladaption übernehmen wird. Wir wissen auch, dass Sean Levy in dem geplanten Projekt die Regie übernehmen soll. Und wir glauben jetzt zu wissen, dass Bryan Cranston in dem Großprojekt mitspielen wird. Von einer großen Nebenrolle war nämlich zuletzt die Rede. Und wen sollte Cranston besser spielen können als Nathan Drakes großen Mentor Victor Sullivan? Eben. Wann genau der PlayStation-Bestseller als Film auf die Leinwand kommt, ist noch nicht bekannt. Am Drehbuch wird gerade gearbeitet. Aber dass er kommt, scheint klar, um vielleicht die großen Fußstapfen eines Indiana Jones füllen zu wollen. Wir bleiben dran. Dreimal muss... Dann ist Schluss. Nach dem erfolgreichen zweiten Teil der Musikkomödie Pitch Perfect war dieses Mal sehr schnell klar, dass die Schauspielerinnen es auch noch ein drittes Mal machen würden. Das Ensemble um Rebel Wilson und Anna Kendrick kommt also noch ein weiteres Mal als die singenden Bellas auf die Leinwand, um sich einem Gesangswettbewerb zu stellen. Das freut die Fans. Der erste Trailer ist gerade raus und im Netz und jetzt diese Nachricht. Es wird ein drittes und auch letztes Mal sein. Kein weiteres Pitch Perfect Franchise. Die Bellas befinden sich quasi auf Abschiedstournee. Das kann erahnen, wer sich den neuen Trailer anguckt und wer Interviews mit den Stars verfolgt. Was bleibt, ist die Vorfreude auf den 21. Dezember dieses Jahres, wenn sich die Mädels noch einmal, wenn auch ein letztes Mal, auf der Leinwand zusammentun, um für in Europa stationierte US-Truppen zu singen. Pleiten, Pech und Pannen inklusive.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ja. Ja, ja. Ich... war auch frustriert. Zumindest so im ersten Moment. War ich frustriert oder sagen wir lieber, ich war irritiert. Das trifft es ein bisschen besser. Ich war so irritiert, dass ich mir erstmal das Original rauskramen musste. Hört mal genau hin, genau hinhören.
Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200.
So, habt ihr gehört, oder? Wir schreiben das Jahr 2200. Das ist das Intro gewesen der Originalserie von Star Trek, die ja bei uns bekanntermaßen Raumschiff Enterprise hieß. Wir schreiben das Jahr 2200. Behaltet mal diese Zahl kurz im Hinterkopf. Und dann wussten wir nun seit einiger Zeit nach all den Star Trek Serien, die es gegeben hat, The Next Generation, die als nächste kam und dann Voyager und wie sie alle hießen, wussten wir nun seit einiger Zeit, dass es eine neue Star Trek Serie geben würde, die vor der allerersten spielt. Zeitlich. Vor der allerersten. Und zwar ungefähr 10 Jahre vor der allerersten. So, was solltet ihr euch merken eben? Das Jahr 2200. Jetzt hören wir mal rein in das Intro dieser neuen Serie, die ja 10 Jahre vor der allerersten spielt.
Logbuch des ersten Offiziers, Sternzeit 1207,3. Auf der Erde ist es der 11. Mai 2256, ein Sonntag.
Was? 2256 ist plötzlich 10 Jahre vor dem Jahr 2200? Das ist durchaus irritierend und irreführend, zumindest für all die Menschen, die vielleicht jetzt keine komplett durcherprobten Trekkies oder Trekker sind. Eins von beiden war eine Beleidigung, glaube ich. Ich kann mir nie merken, welches Trekkie oder Trekker. Eins von beiden. Ich entscheide mich für das andere, egal welches das ist, was die Fans jetzt beleidigt. So, also musste ich noch ein bisschen weiter recherchieren und gucken, woran liegt denn das, dass nun dieses 2256 plötzlich 10 Jahre vor 2200 spielt. Falls ihr es noch nicht gewusst habt, ich nämlich auch nicht, diese Angabe im Original-Intro. Ich spiele das nochmal kurz vor.
Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200.
Genau diese Angabe im Original-Intro ist ungenau. Es geht quasi um das 22., 23. Jahrhundert. Wenn man nämlich jetzt mal genauer nachliest, dann findet man über diese Originalserie Raumschiff Enterprise folgende Beschreibung. Über 100 Jahre nach der Gründung der Föderation im Jahr 2265 entsendet deren Führung das Raumschiff USS Enterprise. Also, die in der neuen Serie haben alles richtig gemacht. Dieses Jahr 2255 ist natürlich tatsächlich genau 10 Jahre vor 2265 und damit stimmt es wieder. Was aber die ganze Serie immer noch nicht schlüssiger macht, und das hat mich als nächstes irritiert. Ich habe da also reingeguckt, die ersten beiden Folgen stehen ja seit gestern auf Netflix bereit und weil es wieder irgendwelche Deals mit Fernsehsendern gibt, wird es dabei bleiben, dass es also quasi nur Woche für Woche eine neue Folge gibt. Aber diese erste Doppelfolge seit gestern, wie gesagt, draußen. Gucke da also rein und habe ja im Hinterkopf, dass das Ganze 10 Jahre vor der Originalserie spielt. Und das Erste, was ich sehe, sind ein weiblicher First Lieutenant und ein weiblicher Captain. Und das clasht doch. Ich meine, ich bin, glaube ich, bekannt genug dafür bei euch, dass ich doch diese ganze Gender-Nummer, die da gerade passiert in Hollywood, höchst erstrebenswert finde und es toll finde, dass endlich auch solche Rollen mit Frauen besetzt werden, egal ob Actionfilme oder wie hier jetzt in Science-Fiction. Aber es wirkt doch sehr merkwürdig, wenn man das jetzt sieht. First Lieutenant und ein Captain, beides Frauen. Und dann denkt man, okay, und 10 Jahre später, wenn dann Captain James T. Kirk mit der Enterprise übernimmt, haben Frauen plötzlich überhaupt nichts mehr zu sagen in der Föderation, die tauchen in nicht einer einzigen Führungsrolle auf. Und selbst später in Die nächste Generation sind es Captain Jean-Luc Picard und First Officer Commander Riker. Also wieder zwei Männer in der Befehlskette ganz oben und erst irgendwo weiter drunten kommen dann die Frauen. Und erst noch viele Jahre später innerhalb der Föderation gab es dann die ersten weiblichen Captains. Das wirkt ein bisschen strange, ehrlich gesagt, in diesem Zusammenhang, wenn man es nun mal in diese Zeit Leiste so einsortiert, wie die Macher das getan haben. Und man fragt sich so ein kleines bisschen, musste das denn jetzt hier mit der Brechstange auch noch zwingend sein, dass also interessanterweise 10 Jahre vor der Enterprise Frauen das Sagen haben innerhalb der Föderation im Kommando der Sternenflotte und 10 Jahre später, wenn dann irgendwie Captain James T. Kirk übernimmt, haben Frauen plötzlich gar nichts mehr zu sagen. Das wirkt merkwürdig einsortiert. Insofern hätte ich es besser gefunden, diese neue Serie Star Trek Discovery einfach irgendwo weiter später reinzusetzen. Das ergibt für mich auch keinen besonders großen Sinn, diese Serie vor die erste zu setzen und alles über den Haufen zu schmeißen, unter anderem auch Klingonen zu zeigen, die nicht ein einziges Haar am Kopf haben. Also wer sich an Commander Worf erinnert, den Klingonen aus Die nächste Generation, der hat eine ganze Menge Haare gehabt. Im Gesicht, auf dem Kopf, die Klingonen hier plötzlich haben nicht einen einzigen Fussel Haar mehr am ganzen Körper. Das ist merkwürdig konstruiert. Ich werde trotzdem weiter reingucken. Tut ihr das meinetwegen auch? Wir können uns da gerne mal drüber austauschen, über dieses ja, leichte Star Trek Kuddelmuddel, das da vielleicht mit Discovery entsteht. Seit gestern könnt ihr die ersten beiden Folgen sehen. Wenn ihr euch eine Meinung gebildet habt, vielleicht einen ersten Eindruck, lasst es mich gerne wissen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.